Talk of Town, die Hans-Meiser-Show.
Guten Morgen, wo immer Sie uns gerade zuhören mögen. Ich weiß nicht, ob Sie sich auch schon mit dem Thema beschäftigt haben. Ich tue das im Augenblick ein klein wenig und bin gerade dabei, mir die letzte Wohnung, die ich dann wahrscheinlich beziehen werde, zu besorgen. Ich brauche nur knapp 1,5 Quadratmeter Wohnfläche und 1 Kubikmeter umbauten Raum. Das müsste eigentlich so ungefähr ausreichen für mich. Und ich habe mir jetzt einen Fachberater dazu ins Studio eingeladen und ich freue mich, dass er auch da ist. Und vielleicht kennen Sie ihn. Er heißt Peter Wilhelm. Guten Morgen, Herr Wilhelm.
Guten Morgen, Herr Meiser.
Sie sind Geisteswissenschaftler.
Ja.
Aber eigentlich auch Kaufmann.
Jo.
Eigentlich auch Bestatter.
Mhm.
Wussten Sie, dass ein Sarg etwa 1,5 Quadratmeter Liegefläche hat?
Ja.
Wie ist denn der Quadratmeterpreis da?
Ziemlich teuer.
Und dann wird das Ding hinterher verbrannt oder verbuddelt.
Ja.
Sie haben 30 Jahre lang sich intensiv mit dem Tod beschäftigt und Sie haben auch sehr erfolgreiche Bücher darüber geschrieben, mit dem Titel Darf ich meine Oma selbst bestatten? Sie haben ein anderes geschrieben, das heißt, wer zu uns kommt, hat das Gröbste hinter sich. Und Sie haben eins geschrieben, das sind aber nur drei von vielen, Gestatten Bestatter, Geschichten, die das Sterben schrieb. Darf ich meine Oma jetzt selbst bestatten?
Eigentlich heißt das Buch, Darf ich meine Oma selbst verbrennen?
Ja.
Und darauf lautet die Antwort immer, wenn sie noch lebt, nicht.
Freuen Sie sich auf eine ungewöhnliche Hans-Meiser-Show. Auf schwarzen Humor und einen Morgen voller persönlicher Geschichten, lustiger Pointen und interessanter Fakten mit Peter Wilhelm, Deutschlands bekanntestem Bestatter. Ich denke, das ist eine sehr komplizierte Angelegenheit, wenn Menschen zu Ihnen kommen und sagen, wir haben einen Todesfall und können Sie uns helfen, können Sie den Toten auf dem letzten Weg begleiten und beerdigen. Wie gehen eigentlich die Hinterbliebenen mit dem Tod um? Sind die da auch demütig und zurückhaltend? Oder wurde bei Ihnen im Büro, Sie üben den Beruf ja nicht mehr aus, auch schon mal über das zu erwartende Erbe gestritten?
Sowohl als auch. Die Haupteigenschaft, die die Menschen haben, ist, dass sie Angst haben und Angst vor dem Unbekannten, vor dem Ungewissen, weil sie gar nicht wissen, was jetzt passiert. Man hat viel gehört, man hat viel gelesen, aber in dem Moment, wo man den Tod eines Angehörigen zu betrauern hat, da ist alles ausgeblendet. Und da muss der Bestatter dann eingreifen und muss die Leute Schritt für Schritt durch diesen Prozess führen. Das hält natürlich die Menschen oft nicht davon ab, eben auch schon mal beim Bestatter übers Erbe zu streiten. Ich habe die Mutter so lange gepflegt, darum steht mir das Häuschen zu, du kriegst das Auto, dafür musst du aber den Grabstein bezahlen und so weiter und so weiter.
Das machen die dann bei dem Gespräch bei Ihnen im Büro?
Bis hin zu Handgreiflichkeiten manchmal, ja.
Was machen Sie dann?
Eingreifen, beruhigen.
Gelingt das?
Ja, natürlich.
Welches ist denn die eindrucksvollste Geschichte, die Sie erlebt haben?
Es gibt so viele. Ich habe Bücher voll davon. Eine sehr dramatische Geschichten sind solche, wo Menschen sich selbst töten auf sehr grausame Weise. Oder wenn Kinder beteiligt sind. Das schwächt auch jeden Bestatter.
Aber Sie haben gerade, als ich Ihnen die Frage stellte, geschmunzelt. Also muss Ihnen doch irgendetwas durch den Kopf gegangen sein, wo Sie sagten, das ist unglaublich. Wahrscheinlich die Geschichte mit den Lebenden, Hinterbliebenen, oder?
Ja, also die Verstorbenen machen einem ja nie Ärger. Es sind ja immer nur die Lebenden, die da für traurige oder für lustigere Anlässe sorgen. Mir ist eine Geschichte in Erinnerung, die fand ich ganz interessant. Da hat jemand, der hier in Mannheim beim Benz geschafft hat, also Autos gebaut hat, verstorben. Und der hatte also zum 25-jährigen Dienstjubiläum eine Uhr geschenkt bekommen vom Arbeitgeber. Und 6 Wochen nach der Beerdigung kam dann die Witwe und sagte, ach, ich habe mir das anders überlegt, wir haben meinen Mann ja beerdigen lassen mit der Uhr. Können Sie mir mal einen Spaten leihen? Ich möchte ihn gerne wieder ausgraben.
Und was ist dann?
Ja, dann muss man sie davon abhalten, das zu tun. Das darf man nicht.
Sind Sie ein Nestbeschmutzer Ihrer Branche?
Nee, überhaupt nicht.
Es gibt eine Schaustellerin, jetzt nenne ich den Namen mal nicht, die hat im relativ hohen Alter, ist inzwischen eigentlich auch schon Rentnerin, hat die noch studiert, Abitur gemacht, studiert, Kunstgeschichte und hat ein Buch geschrieben über die Schausteller-Tradition und über Fahrgeschäfte und Schaustellergeschäfte. Ist promoviert worden, hat einen Doktortitel und die wird jetzt in ihren Kreisen so ein bisschen geschnitten nach dem Motto, du bist eine Verräterin unseres Berufsstandes, weil sie über den Berufsstand geschrieben hat.
Ist das bei Ihnen nicht so? Nee, überhaupt nicht, weil ich lege da, wo es notwendig ist, schon meinen Finger in die offene Wunde, streue auch noch ein bisschen Salz rein. Wenn Bestatter über die Stränge schlagen, dann weise ich da auch drauf hin. Aber ich halte auch immer die Branche hoch und in Ehren und versuche den Leuten zu erklären, dass vieles, was so von den Medien zum Skandal aufgebauscht wird, was zur Sensation hochgepusht wird, dass das eigentlich ganz normale Selbstverständlichkeiten sind, die nur deshalb sensationell wirken, weil die Menschen einfach gar nicht wissen, was da passiert. Ja. Aufklärung ist da einfach so mein Credo.
Die Hans-Meiser-Show. Talk of Town bei Radio Regenbogen.
Es ist schon sehr spannend, worüber wir uns mit Peter Wilhelm unterhalten. Er ist erfolgreicher Autor und hat viele sehr unterhaltsame Bücher über seinen Beruf geschrieben. Denn er war lange Jahre Bestatter. Mhm. Welches waren denn da die drei lustigsten oder die, ja, vielleicht auch komischsten Fragen, die Ihnen in diesem Weblog gestellt worden sind?
Ja, ob man als Nichtschwimmer auch eine Seebestattung bekommen kann, hat mal einer wissen wollen.
Das haben Sie jetzt erfunden gerade.
Nee. Also, nein, oh, Gottes Willen. Also, geht noch blöder, aber ich will die Leute jetzt nicht so ganz in die Ecke stellen. Und das mit der Oma, Sie sagten es ja eingangs schon, ne? Darf ich meine Oma selbst verbrennen? Da hat mich also wirklich jemand aus den neuen Bundesländern angerufen und hat gesagt, ich habe mir jetzt einen neuen Brotbackofen gebaut und wie ich jetzt da so vorstehe und mir den so angucke, der wäre doch eigentlich auch groß genug, also da wird doch auch ein Sarg reinpassen und ein Kombi habe ich auch. Ich könnte das doch alles selber machen. Darf ich meine Oma selbst verbrennen? Das hat er ernsthaft gefragt.
Die Antwort ist klar,
nicht? Die Antwort ist klar, darf man nicht, ne? Also erstmal, wenn sie noch lebt, sowieso nicht, und wenn sie tot ist, auch nicht.
Darf ich denn den Verstorbenen selbst zu Ihnen bringen? Oder ins, ja, ins Beerdigungsinstitut?
Ja, es ist so eine Sache. Also es sollte in einem dafür geeigneten Bestattungsfahrzeug geschehen. Und die meisten Autos erfüllen diese Voraussetzungen.
Wie unterscheidet sich das Bestattungsfahrzeug?
Ja, man muss eine Trennwand haben zwischen dem Führerhaus und dem Sargraum. Und der Sargraum, der muss auch entsprechend gereinigt werden können, desinfiziert werden können. Und es dürfen keine Lebensmittel mit diesem Fahrzeug transportiert werden und so weiter und so weiter.
Ist die Geschichte wahr, dass schon Touristen aus Spanien oder aus Italien Oma in den schwarz gekauften Teppich eingewickelt auf dem Dachgepäckträger nach Haus gefahren haben nach Deutschland?
Ja, das nicht ist nur wahr? Aus Spanien, auch aus Polen gibt es solche Geschichten, ja.
Radio Regenbogen, die Hans-Meiser-Show. 5 Fragen in 50 Sekunden.
Aus Ihrer Erfahrung, Herr Wilhelm, ab wann sollte man sich mit dem Tod beschäftigen?
Sobald man begreift, dass man sterben muss.
Also dazu, meine Enkelkinder sind 3 und 6 Jahre alt.
Die begreifen das ja auch noch nicht so.
Aber frühestens dann, wenn Opa geht.
Ja.
Wenn ich meine letzte Wohnung bezogen habe,
ja, mit 1,5. Dann ist die richtige Zeit, dass die Eltern mit ihren Kindern darüber sprechen sollten, was denn da passiert und warum das so ist.
Zu der Wohnung komme ich gleich nochmal. Haben Bestatter so etwas wie eine Berufsehre?
Ja, natürlich. Der wichtigste Grundsatz ist, dass man die Situation, in der sich die Angehörigen befinden, nicht ausnutzt. Das ist A und O.
Das ist in Amerika ein bisschen anders zum Beispiel, nicht? Da beginnt sofort das Verkaufsgespräch.
Ist in Deutschland auch nicht anders, wird nur nicht so offensichtlich gemacht.
Das ist aber Kritik an dem Berufsstand, dem Sie mal angehört haben.
Naja, es gibt immer solche und solche.
Dritte Frage. Warum haben Sie irgendwann angefangen, Ihre Erlebnisse aufzuschreiben?
Ja, ich habe gemerkt, dass wenn man sagt, dass man Bestatter ist, immer gleich sehr, sehr viele Fragen an einen herangetragen werden. Und ich habe einfach mal angefangen, diese Fragen zu beantworten.
Wissen Sie schon, wie Sie mal unter die Erde kommen?
Also ganz genau noch nicht. Ich habe gewisse Vorstellungen, aber im Wesentlichen möchte ich das meiner Familie überlassen.
Das heißt, Sie haben nicht Ihre eigene Todesanzeige schon geschrieben?
Nö.
Was ja manche Menschen machen.
Nö, kann ich ja eh nicht mehr lesen.
Peter Wilhelm, was wissen wir über Bestatter nicht? Was ist ein Bestattergeheimnis? Gibt es das?
Nö, eigentlich nicht. Wer meine Bücher liest und meine Weblogs liest, der weiß alles, was es da zu wissen gibt.
Es gibt ja so Vorurteile über den Tod. Oder vielleicht stimmen sie auch, ich weiß es nicht. Stimmt es, dass beim Toten noch die Haare und die Nägel wachsen?
Nö.
Woher kommt das denn?
Die Haut schrumpft ein bisschen und dann scheint das so.
Stichwort Leichengift?
Gibt's nicht. Ist ein Märchen, Ammenmärchen. Ich meine, die Menschen, die versorgen den Verstorbenen zu Hause oft noch, haben den über Monate hinweg gepflegt und leben dann in dem Aberglauben, dass er in dem Moment, wo er stirbt, die Augen zumacht, plötzlich giftig wird, dass man ihn also nicht mehr anfassen darf oder so. Das ist Blödsinn.
Ich habe eine Geschichte erlebt mit Freunden, die muss ich jetzt erzählen, die fällt mir jetzt gerade ein. Da ist die Frau des Mannes, des Familienvaters gestorben, weil die Kinder waren schon alle erwachsen. Dann hat der Vater zu mir gesagt, du komm uns doch mal besuchen. Und ich sage, ja, kann ich machen, und war noch nicht beerdigt. Und ich komme dann ins Wohnzimmer und da war die im Wohnzimmer aufgebahrt. Und ich sage, seit wann ist denn, ich sage jetzt keinen Namen, sage ich, seit wann habt ihr denn sie hier liegen? Ja, seit 3 Tagen. Und übermorgen wird sie abgeholt. Und die haben nebenbei gegessen und die haben mich dann auch zum Essen eingeladen. Ich war total schockiert. Ich bekam erst kein Bissen runter. Und dann hat er Wein eingeschüttet und hat gesagt, hier Mädel, zum Wohl, hättest du einen mittrinken können, hättest du nicht gehen müssen. Bei der Beerdigung war ich dann nicht dabei. Ich habe das einfach nicht ausgehalten. Ich habe mir dann sagen lassen, das war eine sehr lustige und fröhliche Beerdigung gewesen. Und eine sehr erleichternde, weil sie auch sehr schwer krank gewesen ist. Ist das üblich, sowas?
Hier bei uns jetzt in der Gegend nicht so, aber je weiter man nach Süden kommt in Deutschland,
desto üblicher
wird das. Ja, früher war das überall so. Es hat ja früher gar keine Bestatter gegeben. Das heißt, der Verstorbene blieb zu Hause, bis dann der Beerdigungstag war und dann wurde er von den Angehörigen zum Friedhof gebracht und beigesetzt. Ne? Das war gang und gäbe. Das ist übrigens auch heute noch durchaus erlaubt, dass jeder seinen Verstorbenen bis zu 36 Stunden zu Hause aufbewahren darf, um nochmal dort in Ruhe von dem Abschied zu nehmen. Und was Sie da schildern, dieses Befreiende, dieses Lustigsein auf einer Beerdigung, ja, das gehört meiner Meinung nach ein bisschen auch dazu. Ich komme ja aus dem Rheinland, aus dem Ruhrgebiet, und wer da nicht richtig besoffen von der Beerdigung nach Hause kommt, der hat irgendwas verkehrt gemacht. Das soll ja eben mithelfen.
Also ich gebe zu, ich habe auch schon fröhliche Nachfeiern erlebt, dann beim berühmten Kuchenessen und Kaffee trinken.
Genau. Das soll ja mithelfen, der Witwe wieder ein klein bisschen zurück ins Leben zu finden oder den Angehörigen zu zeigen, wir feiern mit dir, wir sind noch da, und um das Schlimme auch, um diese Trauer auch ein bisschen zu überdecken.
Ist das landsmannschaftlich unterschiedlich? Sie sagen, im Süden ist das noch heute. Im Süden steht ja auf dem Grabkreuz dann drauf, Elfriede Müller ist gestorben, Hausbesitzer, Witwe. Ja. In München liest man sowas auf Friedhöfen. Mhm. Wo gibt's denn in der Welt die schönsten Beerdigungen?
Die Mexikaner machen sehr viel Zinnober um den Tod. Die machen an Allerheiligen sehr viel auf den Friedhöfen. Da wird das Fest des süßen Todes gefeiert. Dort gibt's dann Süßigkeiten. Und in anderen Ländern, beispielsweise in Rumänien, gibt's Tische an den Gräbern, wo man einmal im Jahr hingeht und mit den Toten nochmal ein Festmahl feiert. Also es wird überall auf der Welt anders gehandhabt. Bei uns ist es fast schon ein bisschen arg verkniffen.
Und bei uns in Deutschland nur, oder?
Wenn Sie danach fragen, wo es besonders verkniffen zugeht und wo es etwas lustiger zugeht, hier in Deutschland würde ich sagen, da wo die Katholiken die Oberhand haben, da wird auch mal viel Karneval gefeiert, da ist auch bei den Beerdigungen etwas mehr los, während bei den Protestanten ist alles etwas ruhiger, gesitteter.
Heute gibt's Geschichten rund ums Ableben mit dem Autor und Ex-Bestatter Peter Wilhelm aus Edingen-Neckarhausen. Wo würden Sie am liebsten beerdigt werden, wenn Sie zuschauen könnten, wie man Sie beerdigt? Keine Frage katholisch-evangelisch, sondern geografisch.
So eine Vorliebe so im Wald, das wird mir ganz gut gefallen. Es gibt ja jetzt diese
Friedwälder.
Waldbestattungen da. Ja, Friedwald ist eine Firma, die sowas macht. Es gibt da ein paar von der Sorte. Im Wald, das wird mir ganz gut gefallen. Aber auf der anderen Seite hätte ich auch ganz gern so ein Grab, wo ich mir vorstellen könnte, dass da meine Angehörigen auch noch mit drin sind. Irgendwann mal so eine Stelle, wo vielleicht Freunde und Bekannte nochmal hingehen und sagen, ach, guck mal, da liegt er. Der war doch ganz nett. Oder so ein Arsch meinetwegen auch. Aber wo man sich nochmal an mich erinnert.
Welche verschiedenen Möglichkeiten gibt es denn der Bestattung in Deutschland?
Das sind gar nicht so viele, wie man glaubt, und doch wieder mehr, wie man denkt. Im Grunde genommen gibt es immer nur zwei Sorten. Entweder kommt man in die Erde oder man wird verbrannt. Und bei der Erdbestattung hat man dann die Wahl, einfaches Reihengrab oder eben das prunkvollere Wahl- oder Familiengrab. Bei der Feuerbestattung, da bleibt ja dann die Asche übrig. Und mit der Asche gibt es dann viel mehr Möglichkeiten der Bestattung. Da kann man dann sagen, ich möchte die ganz klassisch begraben lassen. Ich möchte die in die See streuen lassen. Heute hat man die Möglichkeit, die mit einem Heliumballon bis in die Stratosphäre hochzuschicken und dort verstreuen zu lassen. Und wenn man Bestattungen im Ausland haben möchte, gibt es dann noch viel, viel mehr Möglichkeiten. Ich spreche mir hier diesen Umweg über die Niederlande an, wo sich dann Leute sogar in den Besitz der Urne bringen, also Deutsche, und die Asche dann hier an irgendeinem Lieblingsort verstreuen.
Im Wohnzimmer auf dem Vertigo.
Meistens sagen sie, auf dem Kamin sind, obwohl ja kaum noch einer einen Kamin hat heutzutage.
Besonders geschmackvoll finde ich ja, wenn man Opa als Diamanten am Ring trägt.
Ja, gibt's auch, ne? Man kann auch Teile von dem verstorbenen Haare beispielsweise in den Kristall einbetten lassen, mit den eigenen Haaren verschmelzen lassen, bei Ehepaaren vielleicht, wo ein Partner früh stirbt, eine Möglichkeit.
Was kostet denn sowas?
Ein paar tausend Euro auf jeden Fall. Mal billig ist das alles nicht.
Wie ist das eigentlich, wenn ich eine Seebestattung mache? Das ist immer eine Urnenbestattung, nicht?
Ja, klar.
Und es ist doch verboten, zum Beispiel in den Flüssen, die durch Deutschland fließen, auch eine, nennen wir es mal, Seebestattung zu machen.
Hm. Seebestattung ist eine Seebestattung. Die wird also auf offener See gemacht, über rauem Grund, wo nicht gefischt wird, damit nicht irgendwann so eine Urne mal im Fischernetz landet. Ne?
Ja, Fischstäbchen mit Urne ist ja nun ganz geschmackvoll. Sapperlot nochmal. Ich habe mal eine Seebestattung mitgemacht. Da war ich der Bootsführer. Das war in Südeuropa unten. Der Pfarrer war mit an Bord. Mhm. Und da sind die beiden Schwestern mit der Urne auf die Badeplattform des Bootes hinten gegangen und mussten sich hinknien, sonst hätte es Platsch gemacht, haben diese Urne langsam ins Wasser gelassen. Das war nicht verabredet und nichts. Und haben sich beide angeschaut und haben dann losgelassen, die Urne. Das war glasklares Wasser, bestimmt 20 Meter tief an der Stelle. Und es hatte was mit Loslassen zu tun. Mhm. Und das fand ich als unheimlich anrührig für mich persönlich. Ja. Ich war nicht der Taxifahrer mit dem Boot. Ist das vielleicht einfacher, dann Abschied nehmen zu können?
Ja, alle Arten der Bestattung, bei denen man auch visuell vor Augen geführt bekommt, dass der Verstorbene jetzt geht. Die haben eine viel größere Intensität als eine Abschiednahme an einem Sarg, wo man dann nicht mehr weiß, wo der dann verbleibt.
Es ist schon sehr spannend, worüber wir uns mit Peter Wilhelm unterhalten. Er ist erfolgreicher Autor und hat viele sehr unterhaltsame Bücher über seinen Beruf geschrieben, denn er war lange Jahre Bestatter.
Talk of Town, die Hans-Meiser-Show.
Also wir haben schon gehört, auch Bestatter haben viel Spaß in ihrem Job. Bei uns einer jetzt, der diesem Beruf den Schrecken genommen hat. Deutschlands bekanntester Bestatter aus Edingen-Neckarhausen, Peter Wilhelm. Was sind denn die verrücktesten Wünsche, die Ihnen mal gestellt worden sind? Oma hatte immer den Wunsch, das, jetzt machen Sie das bitte, oder Opa?
Wir hatten mal einen, da ging es nicht um Oma und Opa, da ging es um einen jüngeren Mann. Da haben die Angehörigen gerne gewollt, dass der an einem Taucheranzug beendet.
Was nicht geht. Nein. Weil der Taucheranzug konserviert. Mhm,
genau, der wäre da komplett drin abgeschlossen gewesen und der wäre niemals vergangen, dieser Anzug.
Was gab's da noch?
Viel schlimmere Dinge fallen den Leuten eigentlich nicht ein. Also wenn die Leute Wünsche haben, dann haben die auch schon immer so die Schere im Kopf und denken selbst schon darüber nach, was gehen könnte und was nicht. Und in aller Regel sind es Wünsche, danach Bücher oder Briefe von den Enkelkindern vielleicht mit in den Sarg zu legen.
Zeichnungen,
genau. Und das geht auch so weit, dass man dann als Bestatter vielleicht noch mitdenkt und sagt, ja, vielleicht möchten Sie, dass die Enkelkinder auch den Sarg bemalen oder sowas. Ne? Vielfach hilft der Bestatter auch.
Es ging jetzt gerade durch die Presse durch. Wer ist da gestorben? Ich weiß es nicht mehr. Und da haben die hinterbliebenen Kinder den Sarg bemalt. Mhm. Das war bei Peaches Geldorf, der Tochter von Bob Geldorf.
Ja, da auch.
Wir haben ganz zu Beginn über meine möglicherweise letzte Wohnung gesprochen mit 1,5 Quadratmeter Wohnfläche, die man ja dann naturgemäß nur liegend in irgendeiner Form nutzt. Muss ich eigentlich, wenn Verwandte besonders böse zu mir waren und die sterben jetzt, muss ich dann die Beerdigung bezahlen?
Ja klar. Habe ich gerade jetzt wieder einen ganz aktuellen Fall. Meine Haushaltshilfe, die hat jetzt Besuch von der Kriminalpolizei bekommen. Die sind eines Morgens bei ihr aufgetaucht und gesagt, so, Sie haben einen Bruder. Ja, die gesagt, Gott, den habe ich 30 Jahre nicht gesehen, ich weiß gar nicht, ob der noch lebt. Ja, das können wir Ihnen beantworten, der lebt nicht mehr, der ist gestorben, irgendwo in Niedersachsen. Und Sie sind die Hinterbliebene, Sie sind die Bestattungspflichtige, jetzt kümmern Sie sich mal darum, dass der unter die Erde kommt. Und dann stand hier dann auf einmal da und sollte dann 3.500 Euro ungefähr bezahlen für die Bestattung von jemandem, von dem Sie nie was wissen wollte.
Aber ich kann doch ein Erbe ausschlagen.
Ja.
Aber den Tod kann ich nicht ausschlagen.
Nein, das ist auch ganz vernünftig so. Der Gesetzgeber denkt sich halt, warum soll die Allgemeinheit für familieninterne Dinge etwas bezahlen? Ne?
3.500 Euro, ist das das Minimum oder geht es auch günstiger?
Ja, es geht auch günstiger. Es ist dann am Ende auch etwas günstiger ausgegangen. Das ist immer zuerst mal die große Keule, mit der die Behörden da drohen, um die Leute da ein bisschen zahlungswilliger zu machen. Das geht dann natürlich auch günstiger.
Also was ist die günstigste? Es gibt doch die Pappsärge jetzt, finde ich ja besonders.
Ja, sind aber doof, ne? Weil um Pappe herzustellen, braucht man viel mehr Holz, um gleich einen Holzsack zu nehmen.
Ja. Das ist Blödsinn. Ja.
Und in den meisten Krematorien sind die sowieso nicht erlaubt und für eine Erdbestattung sind sie schlichtweg nicht geeignet. Ich weiß gar nicht, wofür es sowas gibt.
Ja.
Die günstigste Bestattung, naja, wenn man sich auf so einen Quatsch wie Internetbestattung einlässt, dann wird da so 777 Euro oder sowas versprochen. Aber wenn man mal realistisch ist.
Augenblick mal, aber Internet heißt, ich gehe ins Internet und da ist einer, der bietet das an. Aber der macht ja nichts. Hier in unseren Breitengraden macht der Bestatter, macht die ganzen Papierkram, der besorgt oder hat Muster von Särgen oder hat eine Ausstellung von Särgen oder hat Fotos und bereitet das alles vor. Im Internet kann das ja alles nicht stattfinden, dieses Handwerk, das Sie ausgeübt haben. Wie funktioniert das denn?
Naja, da gibt's halt Bestatter, die in den Großstädten und vielfach auch in der Hauptstadt sitzen und die eben solche 777 Euro Bestattungen anbieten, deutschlandweit. Und da kommt dann wirklich in der Nacht ein Lieferwagen gefahren und holt den Verstorbenen und die erledigen auch die Papiere. Die machen schon alles das, was notwendig ist, aber...
Aber die fahren dann nach Prag ins Krematorium zum Beispiel.
Ja. Die anonyme Bestattung, die da immer drin enthalten ist, bedeutet oft genug die Verstreuung der Asche irgendwo an der Friedhofsmauer in Tschechien. Und
ist das erlaubt?
Ja, das ist erlaubt. Da ist dann der Grenzbereich hin zur würdelosen Entsorgung schon überschritten, würde ich fast sagen.
Mhm.
Kommen wir nochmal zurück darauf, was so eine günstigste Bestattung kosten kann. Das liegt so, ich denke mal, bei 1.400 Euro realistisch. Mhm. Eine ganz günstige anonyme Bestattung. Nach oben hin gibt es bei Bestattungen überhaupt gar keine.
Was war die teuerste, die Sie hatten?
45.000 Euro.
Oh, Darf man eigentlich die Lieblingsgegenstände des Verstorbenen mit ins Grab geben? Zum Beispiel die Lieblingslokomotive der elektrischen Eisenbahn oder...
Ja, wenn es eine kleine Lokomotive
den Lieblingshaken der Angel, weil er damit mal den größten Hecht gefangen hat oder sowas?
Ich sage mal so, eine Flasche Bier und ein Vereinswimpeln gehen, eine Tuba und ein Klavier lassen wir lieber weg.
Der Flasche Bier, das war jetzt nicht ernst, oder?
Doch, natürlich. Ja.
Also das ausgetrunken ist oder voll?
Voll natürlich. Das ist einer der häufigsten Wünsche. Da fragen Sie mal auf Schalke einen Bestatter, Fläschchen Bier und eine Schachtel Kippen. Das ist immer so. Ja, also das kommt öfters mal vor, ja doch.
Die Hans-Meiser-Show bei Radio Regenbogen. Mein Gast heute, Peter Wilhelm, Deutschlands bekanntester Bestatter. Wie sieht es eigentlich mit unserer Bestattungskultur aus? Früher hieß es ja immer, wenn du Bestatter wirst, dann hast du im Grunde genommen Lotto gewinnen. Gestorben wird immer so. Und geregelt kann das Einkommen gar nicht sein. Ja, ist das wirklich so?
Nee, also das haben viele geglaubt in den Jahren. So in den späten 80er Jahren haben ganz viele gedacht, da könnte man also sich ganz schnell eine goldene Nase verdienen. Aber dann kam erstmal der große Knick, dass der Gesetzgeber das Sterbegeld abgeschafft hat. Die Krankenkassen haben ja früher mal 2.100 Mark dazugegeben. Und dann kam der große Knick in der demografischen Entwicklung. Die ganzen Weltkriegstoten fehlen ja mal bis zu 2015, 2017 etwa. Und da sind die Sterbezahlen ganz gewaltig zurückgegangen. Also so einfach sich da mal schnell eine goldene Nase verdienen, das ist nicht drin. Man muss da auch schon arbeiten.
Wobei das ja auch ein Tag- und Nachtjob ist. Warum muss ein Bestattungshaus nachts um 2 Uhr erreichbar sein?
Müsste eigentlich gar nicht sein.
Aber die schreiben das immer.
Ja, müsste eigentlich gar nicht sein. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass man den Verstorbenen bis zu 36 Stunden zu Hause aufbewahren darf und von ihm Abschied nehmen darf. Man kann ihn selber waschen und einbetten, anziehen, so die letzten Dinge noch für ihn tun, die vielleicht notwendig wären, ohne dass man das wildfremden anderen Leuten überlassen möchte. Aber das möchten die Leute halt nicht. Es ist so eine Entsorgungsmentalität da, auch durch die anderen Wohnverhältnisse, die heute herrschen. Da muss der Verstorbene schnell weg, 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 weg.
Vielleicht auch gerade deshalb, weil wir eben doch in diesen Vorurteilen leben. Vielleicht tritt da Leichengift aus. In den letzten Jahren erleben wir die Renaissance der Totenverehrung, Stichwort Halloween. Haben Ihre Kinder sich bei Ihnen auch schon mal ein Totenhemd ausgeliehen?
Das jetzt nicht, aber ich bin in der Halloween-Nacht geboren, also ich bin destiniert für sowas. Und ich habe also am 1. November feiere ich meinen Geburtstag. Und das ist bei uns so üblich, also dass wir so am 31. Oktober dann abends eine Halloween-Party machen und so in den Geburtstag reinfeiern. Also verkleiden an Allerheiligen, das ist bei uns ganz üblich.
Bei Bäckers ist das so, dass die Kinder schon mal in der Backstube mithelfen. Und bei dem Arzt in der Ecke rum spielt die Tochter, die Kleine, vielleicht mit dem abgelegten Stethoskop und hört ihre Puppen ab. Wie sieht das denn bei Bestattern zu Hause aus?
Bei Bestattern sieht das so ähnlich aus, denke ich. Ich meine, die spielen jetzt nicht mit den Knochen, wie man das vielleicht jetzt lustigerweise meinen möchte, aber
man verstecken im Sarglager zum Beispiel.
Warum denn nicht?
Warum das ist aber schon ein bisschen makaber, oder?
Ja, für die nicht, die kennen das doch nicht anders. Ich meine, wenn ein Metzgerskind mit einer Schweineblase Fußball spielt, ist das für andere Leute auch vielleicht ein bisschen befremdlich, aber...
Aber sagen Sie mal jetzt, an was glauben Sie denn eigentlich? Leben wir in irgendeiner Form weiter? In so manchen Krankenhäusern ist es heute noch üblich, wenn ein Patient stirbt, dann machen die Schwestern, die Pfleger, die Ärzte das Fenster auf. Mhm. Ich weiß nicht warum. Gibt es so Rituale bei Ihnen auch? Dass die Seele frei entfleuchen kann?
Ach Gott, wenn die Seele frei entfleuchen kann, dann wird die auch durch ein Fenster kommen. Ich glaube nicht, dass man das dafür aufmachen muss. Ich denke mir, wir verbringen hier eine gewisse Zeit lang auf dieser Welt, stopfen unseren Kopf voll mit Wissen, sowas dann richtig machen und machen hier allerlei und packen viel auf dieses kleine Seelchen drauf. Ich finde es fast ein bisschen schade, wenn es das dann wirklich gewesen sein sollte am Ende.
Talk of Town, die Hans-Meiser-Show bei Radio Regenbogen. Mit schwarzem Humor vom erfolgreichen Autor und Bestatter Peter Wilhelm aus Edingen-Neckarhausen.
Sind Sie religiös?
Ja.
Wird man als Bestatter erst religiös oder ist man schon religiös?
Das weiß ich nicht, ob man als Bestatter religiös wird. Natürlich kommt man als Bestatter mit den Riten und diesen Zeremonien sehr viel in Berührung und kennt die auch sehr genau und hilft den Menschen auch dabei, entsprechende Rituale zu befolgen, wenn das kirchlich ablaufen soll. Aber ich persönlich bin, wenn Ihre Frage darauf abzieht, nicht kirchlich gebunden.
Talk of Town, die Hans-Meiser-Show bei Radio Regenbogen. Hans Meisers 3 unvollendete Sätze.
Wenn Sie sich mal, Herr Wilhelm, ganz unkompliziert mit Ihrem eigenen Tod beschäftigen wollen, was raten Sie dann?
Vorher drüber nachdenken und irgendwie vorsorgen, damit man die Angehörigen nicht so ganz alleine lässt mit den ganzen Sorgen.
Ja, wie vorsorgen? Finanziell?
Ja. Sterbegeldversicherung kostet 3,50 Mark im Monat und alles ist bezahlt. Wie oft sitzen die Witwen heulend beim Bestatter und wissen nicht mehr, wie sie das alles bezahlen sollen.
Und was machen sie dann? Der muss ja unter die Erde.
Ja, muss mal gucken, dass man das irgendwie geregelt kriegt. Beim Bestatter kann man auch Ratenzahlungen machen.
Was wir alle unbedingt noch machen sollten, bevor wir den Weg alles Irdischen gehen, ist...
Frieden schließen mit dem Nächsten.
Also nicht im Streit von dann gehen.
Wenn es geht.
Wenn ich an die Bestattungen der Zukunft denke, wo finden die statt? Eher im Internet, eher anonym, eher Erdbestattungen?
Ich glaube, da wird sich gar nicht so viel ändern. Es wird nach wie vor Friedhöfe geben, auf denen die Menschen Gräber haben, zu denen sie hingehen. Die Feuerbestattung wird etwas mehr zunehmen, denke ich. Da ist ein gewisser Trend sichtbar. Es wird sich im Internet vielleicht die eine oder andere Plattform etablieren, wo man virtuell noch Kerzen anzünden und Gedenkseiten anlegen kann für Verstorbene. Sowas gibt es ja auch schon, aber das setzt sich alles nicht so richtig durch, weil eigentlich wollen die Menschen alles immer recht konservativ. Der überwiegende Teil möchte es ganz klassisch, ganz traditionell.
Aber es ist ja immer eine Geldfrage. Feuerbestattung oder Erdbestattung, was ist denn preiswerter?
Oh, nee, eine Feuerbestattung ist preiswerter. Ich kann einen ganz, ganz billigen Sarg nehmen, weil den muss ja keiner mehr sehen. Ich muss ja nur eben den Verstorbenen bis zum Feuer schützen. Und das Grab ist kleiner. Ich habe hinterher viel weniger Pflegeaufwand. Natürlich ist eine Feuerbestattung viel günstiger. Natürlich ist es auch eine Geldfrage, aber die Bestatter entwickeln sich ja auch da ein bisschen dahingehend, dass es immer günstigere Angebote gibt mittlerweile.
Wobei wir noch nicht über andere Länder gesprochen haben. Ich war oder bin sehr gerne in England und gehe ab und zu auch gerne über englische Friedhöfe, weil man da so Familiengeschichten verfolgen kann. Ja. Da gibt es Gräber, die sind 3, 4, manchmal sogar 500 Jahre alt. Man hat wirklich Mühe, überhaupt noch etwas zu lesen auf den Sandstein-Grabsteinen. Ja. Sowas gibt es bei uns gar nicht mehr, nicht?
Nee, das findet man bei uns höchstens nur auf den jüdischen Teilen unserer Friedhöfe, weil die Juden auch Gräber für die Ewigkeit haben. In Amerika und England haben wir da eine etwas andere Bestattungskultur, da bleiben die Gräber. Ne?
Was passiert denn mit so einem Grab, wenn das aufgelassen wird?
Es ist weg, dann wird das mal platt gemacht, dann kommt der Rasen drauf und irgendwann kommt ein neuer rein.
Ja, aber da liegen doch noch die, mit Verlaub gesagt, die Knochen drin.
Ja, die tun dem ja nichts.
Gibt es Menschen, die zu Lebzeiten ihren Sarg aussuchen, ja, den Grabstein aussuchen, die natürlich die Grabinschrift festlegen, die vielleicht ihre eigene Todesanzeige schreiben?
Ja, sicher doch. Ja, ich hab einen Kunden gehabt, der kam also wirklich so monatlich vorbei und hat wieder eine neue Liste mit Lieblingsliedern abgegeben, die gespielt werden sollen auf seine Beerdigung. Da war alles minutiös geplant. Wenn, werde ich in dem und dem Krankenhaus sterben, weil ich bin bei dem und dem Arzt und dann möchte ich dann und dann abgeholt werden und genau an die und die Stelle gebracht werden. Das Hemd, den Anzug, die Socken, die Schuhe. Und die Leute müssen alle eingeladen werden. Da war eine ganz lange Liste von Leuten, die auch nicht eingeladen werden dürfen. Und die Anzeige war fix und fertig gesetzt, die Musik für die Trauerfeier ausgesucht, die Blumen, der Sarg, alles vorbestellt. Und wenn dem dann mal wieder von der langen Liste, er nannte das immer so seine persönliche Arschlochliste, mal wieder jemand näher kam, also den Hermann kann man jetzt von der Arschlochliste streichen, der darf Arzt zu meiner Beerdigung.
So viel zum Frieden schließen mit den Feinden. Wenn einer sagt, 1,5 Quadratmeter sind mir zu wenig, kann ich mir auch einen größeren Sarg aussuchen?
Einen größeren Sarg, ja, es gibt ja Särge in Überlänge, Überbreite. Das ist mittlerweile ja ein Thema geworden. Die Bevölkerung wird immer dicker, länger.
Herr Wilhelm, Sie sind eine faszinierende Persönlichkeit. Sie sind Kaufmann, Sie sind Bestatter gewesen lange Zeit. Sie haben studiert, Sie sind Geisteswissenschaftler, Sie sind Psychologe, Sie sind aber auch so ein bisschen was wie ein Philosoph, muss man sein, nicht?
Ach, eigentlich mal so ein Erzählonkel.
Sie haben tolle Geschichten erzählt und alles, was Sie zu erzählen haben, haben Sie ja, oder vieles haben Sie in Büchern festgehalten. Die Liste seiner Bücher von Peter Wilhelm können Sie auf regenbogen.de mal nachschauen und da ist bestimmt das eine oder andere dabei, was Ihnen dann trotz aller Morbidität dieses Themas dann vielleicht doch Spaß macht. Sie sind gerade dabei, ein neues Buch zu schreiben, eine Vorgeschichte zum Tod. Sie schreiben an einem Psychothriller.
Der schon Psychothriller. Fertig.
Der schon fertig?
Der ist schon fertig.
Wie heißt er denn?
718 Seiten. Der heißt, Arbeitstitel ist Blut, süße Tropfen des Todes. Wird spannend, also hochspannende Geschichte. Spielt auch hier in der Gegend übrigens, hier in der Metropolregion. Kommt raus wahrscheinlich nächstes Jahr im März.
Schade, sonst hätte ich jetzt gesagt, wenn er jetzt schon rausgekommen wäre, wir hätten ja ein Buch losen können. Aber noch ist es nicht gedruckt, kommt also, dauert noch ein bisschen, aber das Buch ist fertig. Herr Wilhelm, ich wünsche Ihnen ein langes Leben.
Ich bin auch im Alter.
Ach, dann kann ich es mit der Wohnungssuche ja sein lassen erstmal.
Na, irgendwann trifft es jeden.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Mittagessen. Genießen Sie es, es könnte immer das Letzte sein. Was ja. Wir Ihnen zu Hause auch nicht wünschen. Herr Wilhelm, herzlichen Dank. Schön, dass Sie da waren. Danke für diesen Sonntagvormittag. Tschüss.